Ja, vielen Dank. Der Text für die heutige Predigt als Vorlage habe ich wieder den in der Losung vorgenommenen Text genommen. Er steht in Jesaja 49, das sind die Verse 1 bis 6. Und ich lese sie uns erstmal vor, nach der Hoffnung für alle. Hört mir zu, ihr Bewohner der Inseln und ihr Völker in der Ferne. Schon vor meiner Geburt hat der Herr mich in seinen Dienst gerufen. Als ich noch im Mutterleib war, hat er meinen Namen genannt. Er hat mir Worte in den Mund gelegt, die durchdringen wie ein scharfes Schwert. Schützend hält er seine Hand über mir. Er hat mich zu einem spitzen Pfeil gemacht und mich griffbereit in seinen Köcher gesteckt. Er hat zu mir gesagt, Israel, du bist mein Bote, an dir will ich meine Herrlichkeit zeigen. Ich aber dachte, vergeblich habe ich mich abgemüht, für nichts und wieder nichts meine Kraft vergeudet. Dennoch weiß ich, dass der Herr für mein Recht sorgt, von ihm, meinem Gott, erhalte ich meinen Lohn. Und nun spricht der Herr zu mir, er hat mich von Geburt an zum Dienst für sich bestimmt. Die Nachkommen Jakobs soll ich sammeln und zu ihm zurückbringen. Gott selbst hat mir diese ehrenvolle Aufgabe anvertraut. Er gibt mir auch die Kraft dazu. Er spricht zu mir, du sollst nicht nur die 12 Stämme Israels wieder zu einem Volk vereinigen und die Überlebenden zurückbringen. Dafür allein habe ich dich nicht in meinen Dienst genommen. Das wäre zu wenig. Nein, ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die von mir kommt. Bei dem heutigen Text handelt es sich um das zweite Gottesknechtslied aus dem Buch Jesaja. Ein Text, als ich ihn das erste Mal las und auch als ich ihn wiederholt las, der sich für mich selber als eine Herausforderung darstellte. Dieser Herausforderung wollte ich mich aber gerne stellen und so habe ich mich dieses Textes angenommen, denn ich finde, er hat einige wichtige Botschaften für uns. Bevor wir uns mit dem eigentlichen Inhalt dieser 6 Verse beschäftigen, ist es vielleicht notwendig, die Begriffe und den Zusammenhang zumindest etwas besser zu kennen. Unter Gottesknecht im Hebräischen Ebed Yahweh verstehen wir laut Brockhaus-Lexikon die Bezeichnung für den frommen Israeliten, eine messianische Gestalt von königlichem und prophetischem Rang. Im Neuen Testament werden Leben und Tod Jesu typologisch im Bild des alttestamentlichen Gottesknechts gedeutet. Der Knecht stellt sich selbst der Völkerwelt vor, er blickt zurück auf seine Erwählung durch Gott, seine Beauftragung und Ausrüstung. Er hat Worte wie ein durchdringendes Schwert. Er wurde zu einem spitzen Pfeil gemacht und steht unter dem Schutz Gottes. Und in Vers 3 lesen wir Israel, so wird der Gottesknecht angesprochen, du bist mein Bote, an dir will ich meine Herrlichkeit zeigen. Und dann bilanziert er und lässt uns an seiner Gedankenwelt teilhaben, dass er sich bislang vergeblich abgemüht, für nichts angestrengt hat. Seine Erfahrung war eine andere. Er erlebte, wie das Nordreich Israel unterging, seine Warnungen an das Südreich Juda, sich angesichts der assyrischen Bedrohung nicht auf fremde Völker einzulassen, sondern auf Gott zu vertrauen, wurden nicht befolgt. Seine Botschaft war zum großen Teil Gericht. Sein Dienst erschien Jesaja als umsonst. Er hatte keinen Erfolg mit seiner Botschaft. Dieser depressive Unterton geht aber nur einen Satz lang und übertüncht zunächst die ersten 3 Verse, die Grund zu Stolz und Selbstvertrauen geben sollten. Doch schon im nächsten Vers kommt wieder der Wandel, denn ihm wird bewusst, dass Gott für ihn sorgt, dass er seinen Lohn empfangen wird. Daraufhin berichtet er von einer neuen Gottesrede, einem neuen Auftrag, die an ihn erging. Sollte er bislang das Volk Israel zu Gott zurückführen, so ist seine Aufgabe nun ausgeweitet auf die ganze Völkerwelt. Er ist Licht für alle Völker und soll der ganzen Welt Rettung bringen. Für das Alte Testament ist das eher eine ungewöhnliche Aussage. Drehte es sich doch hier eher um das Volk Israel. Ja, teilweise wurde den Israeliten unter Strafandrohung untersagt, sich mit anderen Völkern zu vermischen. Während wir die Aussendung an alle Völker im Neuen Testament als selbstverständlich kennenlernen. Welch ein Auf und Ab, welche Höhen und Tiefen. So erlebt es Jesaja, wie viele andere vor und nach ihm, von denen in der Bibel berichtet wird. Und so erleben wir heute Höhen und Tiefen. Kennen wir dieses Auf und Ab, dieses himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt nicht auch? Ich glaube, jeder von uns kennt es. Wie ist es mit uns heute? Wir haben eine wichtige Aufgabe übernommen, sie mit viel Herzblut ausgefüllt. Zum Beispiel eine Arbeit in der Sonntagsschule, Jungschar, Jugend, Hauskreis, Seniorenkreis. Und wir haben eine Evangelisation oder Progrist organisiert und viel Kraft investiert. Am Ende stehen wir vielleicht da, wie jetzt der Gottesknecht, entmutigt, frustriert und erschöpft. Der für uns sichtbare Erfolg, den wir uns ausgemalt haben, ist nicht eingetroffen. Die Frage ist allerdings, ob wir den vermeintlichen Erfolg unserer Arbeit überhaupt beurteilen können. Dabei ist aber nicht die Anerkennung beim Volk entscheidend, sondern die Anerkennung bei Gott. Unser Vater im Himmel hat den Überblick. Er sieht schon jetzt das, was am Ende herauskommt. Und er verurteilt unsere vermeintlichen Fehlversuche nicht. Das kann auch auf das sonstige Leben außerhalb der Gemeinde zutreffen, auf das Berufsleben oder in der Schule. Da bemüht man sich vielleicht jahrelang um einen Kollegen oder Schulkameraden, kümmert sich um einen Menschen. Oder es gibt innerhalb der Familie schwierige Situationen, wo wir uns ein bestimmtes Verhalten der Kinder oder auch der Eltern gewünscht haben, vielleicht für die Nachfolge Jesu gebetet haben, vordergründig oder vermeintlich im Moment ohne Erfolg. Ist das dann alles, was wir tun, nur ein Haschen nach Wind, wie wir es diese Woche im beeindruckenden, für mich beeindruckenden Buch Kohelet oder Prediger lesen konnten? Woran hat es gelegen? Wer ist verantwortlich? Wir, Gott, die Widerspenstigen? Warum greift Gott nicht ein? Was sollen wir nun tun? Haben wir es erkannt? Haben wir richtig hingehört? Jesaja sagt, er habe schon im Mutterleib die Berufung gehört, wurde berufen und ist seinem Auftrag, den er von Gott erhalten hat, nachgekommen. Und doch scheint alles ein Haschen nach Wind. Das Volk besserte sich nicht, vielleicht weil Gott ihm die Freiheit dazu erteilt hatte. Und was tut Gott? Er erteilt dem, der seine Ziele vermeintlich verfehlt hat, eine noch größere Aufgabe. Die lautet: Geht hin in alle Welt, seid Licht für alle Völker. Nach menschlichem Ermessen ist das Wahnsinn. Wir erleben es ja gerade in der realen Politik und die meisten Menschen in unserem Land schütteln nur noch mit dem Kopf, wenn sie bestimmte Dinge lesen, hören oder über den Bildschirm flimmern sehen. Doch Gott hat schon immer Menschen erwählt, die zuvor versagt haben und auf dem falschen Weg waren. Aus Verlierern wurden Gewinner, siehe Jakob oder Josef oder Petrus und viele mehr. Aus Sündern wurden Begnadigte und Begnadete, wie der Evangelist Paulus, der die frohe Botschaft von Jesus Christus zu uns nach Europa brachte. Diese Berufung schon im Mutterleib, die für Jesaja galt, die gilt auch für uns. Schon vor unserer Geburt kennt er uns mit Namen und hat einen Plan für uns. Und wir selbst, wie sind wir so drauf? Wie oft sind wir frustriert? Ärgern uns im Job zum Beispiel mit aus unserer Sicht unnützen Zusatzaufgaben herum, statt die Firma mutig nach vorne zu bringen. Oder wir bemühen uns redlich um ein vorbildliches Leben, um festzustellen, dass wir doch allzu menschlich sind. Dabei dürfen wir uns Folgendes vor Augen halten. Wir müssen nicht immer stark sein und dürfen Fehler machen. Wir sollten nicht jammern, aber wir dürfen klagen und Gott unser Leid und unsere Enttäuschung vor die Füße legen. Auch Jesaja fühlt sich schwach. Er ist enttäuscht, aber er geht damit nicht hausieren, sondern schüttet sein Herz bei Gott aus und holt sich neuen Mut bei ihm. Lassen wir uns herunterziehen oder lassen wir uns ermutigen, neue Aufgaben anzufangen und die Waffen, also die Begabungen, die Gott uns auf den Weg mitgegeben hat, einzusetzen? Lassen wir uns in der heutigen Zeit vom Nihilismus, Fatalismus, vielen negativen Gedanken und was es sonst noch für Beschreibungen dafür gibt, beeinflussen und geben uns der Hoffnungslosigkeit hin? Oder schauen wir mutig nach vorne und überlegen, wo wir das nächste Apfelbäumchen pflanzen könnten? Diese Woche habe ich im Radio eine Andacht gehört und ich möchte uns daraus etwas lesen, weil es nach meiner Meinung an diese Stelle gut passt und vielleicht auch in unsere Situation oder in die Situation von Einzelnen hineinsprechen könnte. Eine Geschichte von der Münze der Ausweglosigkeit. Als der alte Kutscher Salim erkannte, dass sein Ende nahe war, rief er einen jungen Freund. Vor ihm hat er ein Kästchen geöffnet, das die kleinen Schätze enthielt, die er in seinem Leben angesammelt hatte. Da war der Schlüssel zu seiner einstigen Kutsche zu finden, eine Murmel, die ihm als Kind einmal Glück gebracht hatte, und ein Stück der Wurzel eines Baumes, der sich jedes Jahr erneuert. Als letztes hat Salim eine Goldmünze aus dem Kästchen geholt. Und sagte zu seinem jungen Freund, diese Goldmünze ist von einem Räuber, den ich einmal das Leben gerettet habe. Er hat mir aufgetragen, sie dem zu geben, der keinen Ausweg mehr weiß. Ich habe erst spät die Weisheit dieses Räubers entdeckt, denn immer, wenn ich die Münze jemandem geben wollte, haben wir einen Ausweg gesucht und ihn auch gefunden, ohne die Münze der Ausweglosigkeit zu gebrauchen. Mein Freund, sagte er endlich, ich möchte, dass du die Murmel, den Schlüssel und die Wurzel zu mir ins Grab legst. Die Goldmünze aber übergebe ich dir und ich bitte dich, gib sie dem, der keinen Ausweg mehr sieht. Der syrische Schriftsteller Rafik Shami hat diese Geschichte erzählt. Wir können sie so verstehen, es gibt immer noch Hoffnung. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht anders aussieht, Hoffnung, sogar dann, wenn unser Leben zu Ende geht. Das zu glauben ist nicht einfach. Alles, was mit dem Tod zu tun hat, wirkt doch so aussichtslos, so endgültig. Einen Ausweg angesichts des Todes? Sowas kann es für unsere Vernunft kaum geben. Wieso hat Salim die Münze dann nicht behalten? Die ist doch für den, der keinen Ausweg mehr sieht. Doch der alte Salim nimmt die Münze nicht mit. Noch kurz vor seinem Tod sieht er seiner Zukunft fest ins Auge. Auch er wird die Münze der Ausweglosigkeit nicht verwenden, wie die anderen vor ihm auch nicht. Das Versprechen steht im Raum, die Christen wissen darum. Selbst der Tod ist nicht ausweglos. Der Tod wird seine Macht über unser Leben verlieren. Das ist das Versprechen, seit Jesus von den Toten auferstanden ist. Gottes Liebe ist stark und niemand kann uns von ihr trennen, auch der Tod nicht. So die trotzige Botschaft. Die Münze der Ausweglosigkeit. Salim kann sie getrost bei den Lebenden belassen. Dieses Vertrauen, das dürfen wir uns für jeden von uns wünschen. Und mit diesem Vertrauen können wir uns auch in den Dienst nehmen lassen. Wir haben, davon sprach ich eben, eine sogenannte Waffe an die Hand bekommen, das Wort Gottes. Gott wirkt durch sein Wort, wie wir auch im Hebräer 4, Vers 12 nachlesen können. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und wie wir in Jesaja 55, Vers 11 nachlesen können, kommt es nicht leer zurück. Genauso ist mein Wort, es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will, und es führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Wir dürfen uns dieses Wortes bedienen. Und wie könnte es aussehen, wenn wir uns neu in den Dienst nehmen lassen? Vielleicht sollen wir nur für einen Menschen in unserem Umfeld da sein, ihn begleiten. Vielleicht sollt gerade ihr Jungen hinaus in fremde Länder und für die Benachteiligten da sein, mit ihnen und für sie um ein besseres Leben kämpfen. Vielleicht solltest du dir endlich ein Herz fassen und hier vor Ort eine Aufgabe, die dir schon länger auf dem Herzen liegt, anpacken. Auch wenn du zu Beginn als Einzelkämpferin dastehst. Es wird bei jedem Einzelnen individuell verschieden sein. Aber es ist uns schon im Mutterleib aufgegeben. Vielleicht ist bei jemand, der schon lange treu einen Dienst tut, eine Veränderung angesagt. Eine neue Aufgabe, so wie beim Gottesknecht. Wichtig ist dabei zuallererst, dass wir wieder zu Betenden und Hörenden werden, um herauszufinden, was Gott mit uns vorhat und was er in uns hineingelegt hat. Nehmen wir uns in dieser, wie ich finde, sehr geräuschvollen Zeit noch den Raum für Stille, für das Hören? Das muss ich mich jeden Tag selber fragen. Wie erkennen wir, was richtig und wichtig und dran ist? Eine Idee könnte sein, dass wir uns alleine, zu zweit oder auch in den kleinen Gruppen wieder mehr Zeit für Stille und Gebet und Gespräche nehmen. Und dann dürfen wir uns daran freuen, dass wir nicht an etwas Kleinem beteiligt sind, sondern einen Auftrag haben. Denn Jesus nimmt diese Verse in Matthäus 28 ab Vers 20 auf. Er beauftragt seine Jünger und damit auch uns, tragt die Botschaft vom Kreuz hinaus in alle Welt. Oder wie wir in der Bergpredigt lesen, seid das Licht der Welt. Schließlich möchte ich uns mit der mutmachenden fünften Strophe aus dem bekannten Lied von Jochen Klepper »Erweckt mich alle Morgen« auf den Weg schicken. Er will mich früh umhüllen mit seinem Wort und Licht, verheißen und erfüllen, damit mir nichts gebricht. Will vollen Lohn mir zahlen, fragt nicht, ob ich versag. Sein Wort will helle strahlen wie dunkel auch der Tag. Amen.